Andere Schriftstelle, 1. Petrus. Entschuldigung, zweite Petrus ist. Vers 3. Da seine Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierden der Welt ist, entflohen seid. Hier ist die Erlösung beschrieben. Hier ist beschrieben, was dir gehört, womit du beschenkt worden bist, was alles schon geschehen ist. Und von Gottes Seite, um ein Leben zu führen, das ihn verherrlicht, muss nichts mehr passieren. Gott muss nicht dich segnen. Er hat dich gesegnet. Und jetzt kommt dir der zweite Teil, und das ist unsere Verantwortung, unsere Reaktion auf das, was Gott getan hat. Eben deshalb, das bedeutet, weil du jetzt alles hast und es aber auch nutzen sollst und leben sollst und erfahren sollst und genießen sollst. Es reicht nicht aus, dass es dir nur gegeben wurde und dass du ein Dokument hast, das sagt, ich bin Erbe. Sondern weil das alles da ist und dir zusteht und du es jetzt nutzen sollst und gebrauchen sollst, deswegen entwickle einen Lebensstil und der ist gekennzeichnet von Fleiß. Das ist das allererste, eine ganze Kette von Dingen, wo eins zum nächsten führt, wird hier aufgeführt. Aber jetzt konzentrieren wir uns mal nur auf das erste, weil wir alle kurz vor dem Anfang stehen. Da müssen wir uns um die zweite und dritte und vierte Sache gar nicht kümmern, sondern um das erste. Und was ist das erste? Fleiß. Fleiß ist das erste. Fleiß ist auch das Merkmal von Jüngerschaft und das erste, was wir einem Jünger beibringen. Du übernimmst jetzt Verantwortung für dein Leben. Und du wirst jetzt fleißig sein und bestimmte Dinge, die relativ harmlos aussehen, regelmäßig praktizieren in deinem Leben. Tag für Tag, jeden Tag wirst du diese Dinge tun. Das ist ein Leben in Jüngerschaft, ein Leben, was garantiert, dass Wachstum möglich ist. Fleiß im Umgang mit Gott, Fleiß, Gott zu suchen, Raum zu machen für Gott. Gott wird unseren Willen nicht übergehen. Er braucht Signale, er braucht Zeichen, dass wir ihn wollen. Und diese Zeichen müssen wir in ganz praktischer Weise in unserem Leben setzen. Und wir können nicht sagen, ja, Gott schaut das Herz an, er sieht mein Verlangen. Wenn dein Verlangen da ist, dann drück es aus. Indem du dich demütigst. Fleiß ist ein sichtbares Merkmal und Zeichen von Demut. Weil das Gegenteil von Fleiß ist Faulheit. Und Faulheit ist ein herausragendes Merkmal des Stolzen. Amen. Und Gott ruft uns zu einem Leben in Fleiß. Wo wir sagen, wir geben ihm Raum, wir geben ihm Gelegenheit, sein Werk an unserem Herzen zu tun. Kein Christ kann wachsen zu Reife und Mündigkeit, der nicht sich diesem Lebensstil des Fleißes verpflichtet, der nicht ein bisschen anfängt, sein Leben zu disziplinieren Und er sagt, ich werde tun, was Gott von mir erwartet. Gott will mich sehen jeden Morgen. Dein Arbeitgeber will dich nur 5 Tage die Woche sehen. Aber er will dich pünktlich sehen, nicht wahr? Du kannst dann nicht morgens oder mittags um 12 anrufen und sagen, naja, heute Morgen war mir nicht so, ich versuche mal nochmal am Nachmittag vorbeizukommen, das wird schon okay sein. Nein, du hast einen Vertrag und weiß ich nicht, um 7 oder um 8 oder wann auch immer, sollst du dort erscheinen. Der will dich sehen, jeden Tag, 5 Tage die Woche. Ist das so in der Schweiz? Oder ist hier so alles, wie man gerade so sich fühlt? Und die Chefs haben solches Verständnis und sagen, ach, wenn Sie sich 3 Tage nicht fühlen, bleiben Sie zu Hause. Kein Problem. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Nein, bei uns, wenn man so dem Chef gegenübertritt, dann sagt er gleich, gehen Sie zur Personalabteilung und holen sich die Papiere ab. Ich habe 50 andere, die auf Ihrem Platz warten. So geht das bei uns. Und ich glaube nicht, dass das sehr viel anders hier geht. Und das Komische ist, dass fast alle Menschen das akzeptieren und die Disziplin aufbringen, diesen Erwartungen zu entsprechen. Das ist das Komische. Und dieselben Leute, die das schaffen, 5 Tage die Woche dort zur richtigen Minute zu erscheinen und dann da 8 Stunden oder wie lange auch immer auf der Arbeit zu sein und sich auch zu bewegen, nicht nur einfach anwesend zu sein. Dieselben Leute erzählen mir dann, ja, aber regelmäßig beten, das schaffe ich einfach nicht. Manchmal habe ich Lust zu beten und da bete ich, du. Da bete ich den Himmel runter, da bete ich Erweckung und Sturm und alles. Ja, und dann warte ich immer und wundere mich, warum Gott mir keine Inspiration gibt und warum ich gar keinen Eifer habe zum Gebet. Ich frage mich schon die ganze Zeit, woran das liegen könnte. Hör auf zu fragen, woran das liegt, und fang an, den Erwartungen des großen Chefs zu entsprechen. Wenn du die Disziplin hast, 5 Tage die Woche zur richtigen Minute im richtigen Büro oder in der richtigen Firma zu erscheinen, dann hast du damit den Beweis, dass du genügend Disziplin hast, auch 7 Tage die Woche vor dem großen Chef zu erscheinen. Und dort zu tun, was er dir aufträgt, nämlich auf ihn zu warten, ihn anzuschauen, ihn anzubeten, ihm zu dienen. Ich sehe mal schnell, wie viel Verständnis in einer Versammlung da ist, wenn dann die Hälfte der Leute nach 10 Minuten in Lobpreis sich einfach hinsetzen und abwarten, bis zu Ende ist. Dann weiß ich, die haben niemals ergriffen, diese Verantwortung. Wir sollen als Priester Gott dienen. Wir geben ihm etwas. Sie machen ein bisschen mit, solange es ihnen Spaß macht. Und nach Viertelstunde setzen sie sich einfach hin und sagen, warum macht ihr immer so lange? An vielen, vielen Orten finde ich das. Die Haltung ist verkehrt. Die Haltung ist nicht, wir sind gerufen, zusammen mit dem Heiligen Geist ihm etwas zu geben. Sondern wir setzen uns hin und wir haben so diese Mentalität wie beim Zahnarzt. Ja, wir bewegen uns dahin, wir setzen uns in den Sessel, machen den Mund auf und dann soll er doch bitte da reparieren, was da nicht in Ordnung ist. Und wir kommen in die Gemeinde, wir setzen uns hin und ich meine, mehr können wir doch nicht machen. Ja, dann soll jetzt Gott doch wirken, das ist doch das Haus Gottes. Wenn Gott da ist, bitte, dann soll er doch wirken. Und wir verstehen überhaupt nicht, dass es innere Kooperation, dass es inneres Mitarbeiten geben muss. Gott will nicht einfach nur, dass du deinen Körper da in das Gotteshaus bewegst und dann erschöpft auf der Bank niedersitzt. Und alles, was du tust, ist, du wärmst deinen Platz und gehst nach Hause und sagst, ja, es hat wieder nicht geklappt. Gott ist wieder nicht gekommen. Gott hat wieder nichts getan. Wir sollen ihn suchen. Wir sollen durchdringen durch den Vorhang unseres Fleisches. Und wir sollen ihm Raum machen. Wir sollen uns aufmachen. Gott zu suchen heißt, ich bringe ihm mein Herz. Ich bitte ihn, mir ein ungeteiltes Herz zu geben, das nicht abgelenkt ist und ich sitze nicht im Gottesdienst und träume von meinem letzten oder meinem nächsten Urlaub. Und sitze da und innerlich bin ich schon in der Karibik oder sonst wo. Sondern Gott kann uns schenken, wenn wir ihn darum bitten, ein Herz zu haben, das auf ihn schaut. Und wenn ich auf ihn schaue und mit ihm beschäftigt bin und mich auf ihn ausrichte, werde ich gar keine Zeit und Gelegenheit haben, darüber nachzudenken, was irgendwer hinter mir oder neben mir oder vor mir über mich denken könnte. Und so viele Menschen lassen sich ablenken und sind mehr damit beschäftigt, was die anderen über sie denken, als dass sie ihr Herz auf Gott ausrichten. Und so viele Menschen sind um sich besorgt und haben Angst. Viele, auch in diesen Tagen hier von euch, ihr habt Angst vor eurer eigenen Stimme. Und deswegen singt ihr mit angezogener Handbremse und so leise. Und manche singen gar nicht. Ihr habt Angst vor eurer eigenen Stimme. Wie können wir die Welt erobern, wenn wir sogar Angst vor unserer eigenen Stimme haben, ihr Lieben? Irgendwo müssen wir beginnen. Und ich wüsste nichts Niedriges, was man noch davor überwinden könnte, als die Angst davor, dass meine eigene Stimme mal laut erschallt. Es ist so wichtig, dass wir zusammen wie ein Mann in Sprachen singen. Aber viele von euch sagen, ja, aber bitte so kurz wie möglich. Warum drehen wir die Sache nicht um und sagen mal so lange wie möglich? Wir schauen mal, wie lange das geht. Aber drei Viertel steigen aus oder steigen gar nicht erst ein und dann plätschert da so ein mühsames Rinnsal. Die Herrlichkeit Gottes offenbart sich durch die Stimme, nicht die Instrumente. Die Instrumente unterstützen die Stimmen, aber die Herrlichkeit Gottes ist in der Stimme. Und darum will Gott deine Stimme hören. Lass mich deine Stimme hören, meine Braut. Gott will deine Stimme hören. Ja, ich mache das mehr so innerlich im Herzen. Gott sagt, ich will deine Stimme hören. Dann erzähl du nichts von deinem Herzlein. Und lass deine Stimme erschallen und singe. Singen im Geist ist ein so wesentlicher Schlüssel für die Manifestation des Heiligen Geistes. Wie viel tiefer hätten wir hier diese Tage gehen können, wenn da mehr Geschlossenheit gewesen wäre, mehr Mut, über den Schatten zu springen. So praktiziere das wenigstens zu Hause. Denke nicht deine Gebete. Sprich deine Gebete. Niemand kann seine Gedanken sortieren und in eine Richtung bringen, der seine Gebete immer nur denkt. Sprich deine Gebete. Rede. Du musst hören, was du deinem Gott sagst. Er will deine Stimme hören. Amen. Damit fängt es an. Drück deine Liebe aus, egal wie unbeholfen du bist und egal, ob du sagst, das kann ich doch jetzt nicht sagen, das hatte ich doch gestern schon mal gesagt. Das spielt überhaupt keine Rolle. Drück deine Liebe aus zu Gott, drück deine Sehnsucht aus zu Gott. Und wenn du keine Sehnsucht hast, dann entwickle Sehnsucht, Sehnsucht zu haben. Aber irgendwo musst du beginnen. Sag, ich will Sehnsucht haben nach dir, gib mir Sehnsucht nach dir, gib mir Hunger. Psalm 27, Vers 4. Eines habe ich erbeten vom Herrn, danach trachte ich. Da ist diese heilige Einseitigkeit. Eines habe ich erbeten vom Herrn, danach trachte ich, alle Tage im Haus des Herrn zu sein, um anzuschauen die Schönheit Gottes anzuschauen. Gestern habe ich davon gesprochen, die Herrlichkeit Jesu zu sehen. Und David wusste, dass das wichtig ist und dass das funktioniert und dass Gott dabei hilft, anzuschauen die Schönheit Gottes. Das Ziel deiner Zeit mit Gott ist nicht, dass du Gott deine Nöte sagst und ihn auf den Weg schickst, das zu reparieren und das in Ordnung zu bringen und sich um dieses Problem zu kümmern. Das Ziel deiner Zeit mit Gott ist, dass du Gott kennenlernst, dass du Gott Gelegenheit gibst, ein Herz zu entwickeln, das ihn liebt. Das ist das Ziel. Darum gibst du dein Herz Gott. Dass Gott deine Rechnung bezahlt und sich kümmert um dein kaputtes Auto und kümmert um, was weiß ich, was du brauchst, wenn deine Familie wächst, du brauchst ein größeres Haus oder irgendwas. Ihr Lieben, das ist alles Beiwerk. Das ist doch nicht das Zentrum. Jesus sagt, nach all diesem ganzen Zeug trachten die Heiden. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und alles andere, was ihr braucht, wird euch hinterhergeworfen werden. Sag ich mal mit meinen Worten. Aber was tun wir? Wir trachten nach allem anderen und hoffen, irgendwie nebenbei wird auch das Reich Gottes noch gebaut werden. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und was ist das Reich Gottes? Ich habe eine schöne Bibel und die hat schöne, hilfreiche Fußnoten. Und das Reich Gottes wird in der Fußnote erklärt, die Königsherrschaft Gottes. Die Königsherrschaft Gottes. Das Reich Gottes beginnt da, wo Gott mehr Recht und Raum bekommt, in meinem Herzen zu regieren. Da beginnt das Reich Gottes. Es ist nicht Dienst in der Gemeinde, es ist nicht das Aussenden von Missionaren zu unerreichten Völkern, sondern es ist die Herrschaft Christi über mein Herz. Meine Gedanken, meine Fantasien, meine Wünsche, meine Ziele, meine tiefsten Bedürfnisse, das ist, wo Christus regieren möchte. Und wenn er dort nicht regiert, wird das Reich Gottes niemals in größerer Kraft sichtbar werden. Dort beginnt es. Und eine Gemeinschaft, die sich danach ausstreckt, die Herrschaft Christi in ihrem Herzen aufzurichten, wird eine Gemeinschaft sein, wo Frieden ist, wo die Liebe da ist, wo Einheit da ist, wo die Gegenwart Gottes da ist, wo Menschen heile werden, wo Gebundene frei werden und wo all die Zeichen, die sichtbaren Zeichen des Reiches Gottes da sind. Wir brauchen kein neues Gemeindemodell. Wir brauchen die Herrschaft Christi in unseren Herzen. Und wenn die da aufgerichtet wird, dann wird sie aufgerichtet in unseren Finanzen, in unserer Sexualität, in unseren Beziehungen und in allen Bereichen. Und der Grund, warum wir Gott suchen, ist, wir wollen ihn kennenlernen und wir wollen ihm Gelegenheit geben, sein Werk an unserem Herzen zu tun. Das ist der Grund. Und deswegen können wir nicht sagen, ja, ich bete mal ab und zu. Wir brauchen Veränderung. Und sie kommt nur durch Konstanz, durch Fleiß, nur durch Beständigkeit. Und wir können sagen, Gott, ich will dieses Herz für dich haben, wie ich das bei David sehe. Diese heilige Einseitigkeit, von der Jesus sagt, dass sie absolut notwendig ist. Denk an die Geschichte mit Martha und Maria. Martha war beschäftigt, für Jesus natürlich. Aber Maria hat sich ihm zu Füßen gesetzt und hat ihm zugehört und ihn angeschaut und ihr Herz ihm gegeben. Und dann beschwert sich Martha und Jesus sagt, Martha, Martha, du bist um vieles besorgt, aber eines tut Not. Eines ist nötig. Und Maria hat das Bessere, das gute Teil erwählt. Das ist nötig. Dass wir unser Leben disziplinieren und dass wir sagen, wir geben Gott Gelegenheit. Jeden Tag. Manche Leute sagen, ach, weißt du, ich lebe den ganzen Tag mit Jesus und ich bin in der Gegenwart Gottes und ich rede mit Jesus so zwischendurch beim Einkaufen und beim Autofahren und so weiter und so weiter. Weißt du, und so eine gesonderte Gebetszeit, das ist gesetzlich. Ich habe einfach Gemeinschaft mit Gott die ganze Zeit. Wenn der Sohn Gottes abgesonderte Zeiten haben musste, als er auf Erden lebte, um alleine mit dem Vater zu sein, weg von allen anderen, weg von aller Ablenkung, wenn der Sohn Gottes das brauchte, jeden Tag, wie können wir sagen, du, wir brauchen das nicht. Wir brauchen das. Und wenn du Davids Leben studierst und er ist das Vorbild, das Beispiel eines neutestamentlichen Liebhabers Gottes, eines Anbeters, dann siehst du, wie er sein Leben diszipliniert hat, wie er heil gemacht hat, jeden Tag vor Gott zu sein, jeden Tag Gott zu loben, keinen einzigen Tag auszulassen. Wir haben jetzt nicht die Zeit, aber du könntest das, wenn du durch die Psalmen gehst, mit Leichtigkeit feststellen, wie er dieses Versprechen gemacht hat und wie er gesagt hat, und jetzt komme ich und ich lobe dich, um damit meine Gelübde zu erfüllen. Er hat ein heiliges Versprechen gemacht. Er wird vor Gott sein in Priesterschaft und Gott lieben und Gott ehren, Gott groß machen. Übrigens, ein interessanter Punkt. Vorhin haben wir gesungen, du bist der Höchste. Und das ist ja wirklich. Und in den Psalmen findest du das viele Male, du Höchster. Und dann gibt es diese Anweisung oder dieses Gebot, lass uns seinen Namen erheben. Wenn sein Name schon der Höchste ist, der Höchste, ich meine, der Höchste ist ganz oben, nicht wahr? Da drüber ist nichts. Das ist der Höchste. Sonst ist hoch, aber hoch, höher, am höchsten. So, er ist der Höchste. Und dann kommt Gott und sagt, jetzt erheb meinen Namen. Hast du schon mal über das nachgedacht? Wie können wir Gott erheben, wenn er sowieso der Höchste ist? In unserem kleinen Leben, in unserem Umkreis, da wo wir sind, da wo wir als Unterkönige regieren, da muss er groß gemacht werden. Gott regiert. Gottes Thron steht fest. Da müssen wir nicht die Füße des Throns irgendwie stützen. Gottes Thron im Himmel steht fest. Aber sein Thron muss aufgerichtet werden in meinem Leben. Und im Leben der Gemeinde. Im Leben meiner Geschwister, da muss ein Thron aufgerichtet werden. Und der Thron Gottes wird aufgerichtet durch Herzenshingabe. Wir ehren ihn, wir machen ihn groß, wir lieben ihn, wir machen unser Herz auf und sagen, du darfst dein Licht scheinen lassen in jeden Bereich. Du darfst mir alles zeigen, du darfst mir allen Kompromiss zeigen, du darfst mir alle Halbherzigkeit zeigen, du darfst dein Licht dort hineinscheinen lassen. Und sobald das anfängt zu geschehen, wird schon unser eigener Mangel, unsere eigene Bedürftigkeit, unsere eigene Schwäche und Unzulänglichkeit wird uns ins Gebet treiben. Weil wir dann nämlich Leid tragen über uns. Und so viele Gläubige tragen nicht Leid über sich selber. Das heißt nicht, dass wir dann betrübt sind oder deprimiert sind und mit langem Gesicht durch die Gegend laufen und überhaupt keine Freude mehr da ist. Aber Jesus sagt, selig sind die Leid tragen. Wir müssen Leid tragen über unseren jämmerlichen, erbärmlichen Zustand, der Gott so wenig Ehre macht. Und wie wenige Gläubige kennen wir, die sagen, Gott, hilf mir, die Dinge zu sehen, wie du sie siehst. Und hilf mir, mich zu qualifizieren dafür und Leid zu tragen über meinen Zustand. Wann hast du den letzten Aufruf gehört, dass du Leid tragen sollst über dich selbst? Wird zugegeben nicht so oft verkündigt, oder? Ja, weil wir alles verkündigen, nur nicht das Wort Gottes. Weil wir alles haben. Wir sind reich, wir brauchen nichts. Wir sind Laodicea. Was sollen wir noch haben? Wir haben alles. Aber in Wirklichkeit, wir haben nichts. Wir haben nichts. Und Leidtragen ist nicht der Weg zur Depression, sondern Leidtragen ist der Weg, um glückselig zu werden in Gott. Weil sein Segen auf unser Leben kommt. Und wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, dann scheint sein Licht und wir sehen unseren Mangel. Aber wir sehen nicht nur unseren Mangel, wir sehen auch seine Fülle. Und wir müssen auch durch das Wort Gottes immer im Balance bleiben. Wir müssen klar unseren Mangel wahrnehmen. Und wir müssen auch klar sein Heilsangebot, seine Fülle sehen. Beides müssen wir sehen. Und sagen, da bin ich jetzt, aber dahin wird er mich bringen und will er mich bringen. Das ist eine grundlegende Notwendigkeit für Wachstum. Wer das nicht hat in seinem Leben, seinen Mangel zu sehen und die Fülle in Gott zu sehen, kommt nicht in Bewegung. Und die Extreme sind zwei verschiedene Arten von Christsein. Da sind die einen, die schwelgen da drin, wie reich sie sind, wie stark sie sind und dass sie alles können und dass sie Superman sind und sie überwinden bei weitem und sie erobern Nationen und versöhnen Kontinente und sie können alles und sie sind gewaltig und führen die dollsten Reden und merken gar nicht, wie jämmerlich, arm und nackt und blind sie sind. Und dann gibt es die anderen, die wissen nichts von der Fülle. Und wir gehen hier mühsam durchs Jammertal. Und sie singen nur diese depressiven Lieder. Und da ist keine Hoffnung da, kein Glaube da und keine Eroberungsmentalität. Und wir müssen nicht in eine von diesen beiden extremen Lagern enden, sondern wir können die Mitte haben. Wir sehen unseren Mangel und wir sehen seine Fülle. Und das wird uns anspornen. Das wird in uns einen Schrei entwickeln. Komm Gott, komm in mein Leben, tu mehr, erweise dich, komm, lehre mich, präge mich, verändere mich. Da muss ein Schrei in unserem Herzen sein. Und den wirkt der Heilige Geist, wenn wir uns ausstrecken, in dieser Balance zu leben. Unseren Mangel zu sehen und seine Fülle zu sehen. Beides muss da sein. Der Heilige Geist will uns in alle Wahrheit hineinführen. Und rein, wo jemand von innen heraus motiviert ist, dem musst du nicht sagen, bete, sei im Wort, komm in die Versammlung, diene, sondern da ist etwas in ihm freigesetzt und das schiebt ihn, das motiviert ihn und das setzt ihn in Bewegung. Und sobald das anfängt zu arbeiten, dann kann man von Fortschritt sprechen und dann kann man sagen, hier ist jemand, der hat wesentliche Hürden im geistlichen Leben schon genommen und es wird gehen in Richtung Reife. So viele Leute sind passiv und lassen sich ab und zu mal motivieren vom Pastor, vom Prediger, vom Hauskreisleiter, lassen sich motivieren und sagen, ja Mensch, du hast recht, ich muss was tun für mein geistliches Leben. Und dann gehen sie wieder ein paar Schritte und dann schläft alles wieder ein. Und irgendwann geht es dann wieder von vorne los. Oder irgendwann kommen die Leute zu dem Punkt, wo sie nicht einmal mehr auf einen Aufruf reagieren. Wo sie sagen, weißt du, ich habe schon so viele Male mich entschieden. Ich habe schon so viele Male gesagt, jetzt ist Schluss mit diesen Kompromissen. Jetzt werde ich geradlinig und klar. Und jetzt werde ich nicht mehr diese und jene Dinge tolerieren in meinem Leben, sondern jetzt werde ich Gott suchen. Ich habe schon so viele Male das getan. Und trotzdem hat es nichts genützt. Sie haben die Vorstellung, dass alleine der Vorsatz doch schon etwas bewirken müsste. Ich habe mich doch so viele Male schon entschieden. Der Vorsatz bewirkt überhaupt nichts, sondern das Tun. Du kannst jahrelang sagen, ja, ich muss zum Zahnarzt. Und? Nichts passiert. Ja, ich müsste eigentlich mal wieder zum Zahnarzt. Ja. Und Silvester, eins meiner Vorsätze, ich gehe zum Zahnarzt. Ja, das kannst du jeden Silvester wiederholen. Und deine Zähne verfallen. Manche denken, ja, ich war doch vorne, ich habe hier gekniet, ich habe Gott versprochen. Aber es hat nicht funktioniert. Ja, was soll denn, das ist ein Vorsatz, das ist eine Erklärung, das werde ich von jetzt an beherzigen, das werde ich jetzt tun. Vorsätze bewirken überhaupt nichts. Sondern nur, wenn wir anfangen, Fleißschritte zu gehen. Und darum für diejenigen, für die das zutrifft, die keine regelmäßige Zeit mit Gott haben, jeden Tag, die ihn nicht suchen, triff nicht nur diesen Vorsatz und sag, ja Mann, du hast recht, das müsste man eigentlich tun. Ich sehe das ein, wie soll ich vorwärts kommen, wenn Gott nicht Raum hat, in mir zu arbeiten. Triff nicht nur einen Vorsatz, sondern sorge du dafür, dass gleich morgen früh du es tust. Und den nächsten Tag wieder und den nächsten Tag wieder. Und wenn du es angefangen hast, zieh es durch. Und wenn du irgendwann wieder lahm geworden bist, einen Tag ausgelassen hast oder drei Tage ausgelassen hast, dann jammer nicht und klag nicht und sag, jetzt habe ich 3 Monate durchgehalten und jetzt bin ich wieder zurückgefallen. Nein, kehr um und steh wieder auf und geh weiter. Geh weiter. Besser, du hast die nächsten Monate jeden Tag Gebetszeiten und ein paar Tage zwischendurch schwänzt du. Aber du stehst wieder auf und gehst weiter als das, was du die letzten Jahre hattest. So, damit beginnt es. Und wenn du entschieden hast, du wirst Zeit haben mit Gott und alle Lügen, fromme Lügen und sonstige Lügen, hast du eliminiert. Die fromme Lüge ist, ach, das ist gesetzlich. Das ist die fromme Lüge. Und die einfache Lüge ist, das macht mir keinen Spaß, ich bin zu faul dazu. Eliminiere jede Lüge, egal ob sie fromm ist oder einfach. Eliminiere die Lüge. Und dann, wenn du diese Zeit hast mit Gott, dann achte darauf, dass du in dieser Zeit das Richtige tust. Sitze da nicht und warte, bis deine 15 Minuten, die du dir vorgenommen hast, zu Ende gehen. Und wenn wir nichts wissen, mit der Gegenwart Gottes anzufangen, der Zeiger deiner Uhr scheint wie verhext zu sein. Der geht 10-mal langsamer als normal. Wenn du nicht weißt, wie du betest und hast dir vorgenommen und sei realistisch, fang nicht an und sag, ich werde jetzt jeden Tag 2 Stunden beten, wirst du nicht. Fang an mit 15 Minuten. 15 Minuten, das ist gar nichts. 15 Minuten jeden Morgen ist besser, als viele von euch die letzten Jahre gemacht haben. Lieber 15 Minuten regelmäßig, als alle paar Wochen mal richtig mächtig beten. Und wenn du diese 15 Minuten richtig nutzt, wird sowieso aus diesen 15 Minuten bald 30 werden und bald 60 werden und du brauchst mehr Zeit. Wenn Gott anfängt zu kommen, weil du ihn einlädst, weil du ihn begehrst, weil du in seine Gegenwart kommst, dann wird danach seine Gegenwart, seine Ermutigung, seine Liebe, sein Trost, seine Stärke, seine Geborgenheit dich motivieren und du wirst sagen, ich weiß, was auf mich wartet. Ich weiß, da ist ein Widerstand zu überwinden, der Widerstand des Fleisches. Und meine Erfahrung ist, fast jeden Morgen treffe ich den. Es gibt Tage, wo kaum, dass ich anfange zu beten oder ich wache auf, ich fliege schon im Geist. Das gibt es. Aber wenige. Das Normale ist, ich mache mich auf zum Beten und treffe den Widerstand des Fleisches. Aber weil ich weiß, wie ich damit umzugehen habe, bin ich nicht erschrocken, bin ich nicht schockiert. Versuche ich nicht Buße zu tun, warum ist denn jetzt das wieder da? Warum habe ich jetzt keine Lust zu beten? Das ist das Fleisch. Guten Morgen, Fleisch, du bist gleich dran. Du kriegst gleich deine Behandlung. Bleib geduldig. Ich mache nur schnell meinen Kaffee und dann geht's los. Und ich überwinde das Fleisch, ich kreuzige das Fleisch. Wie kreuzige ich das Fleisch? Indem ich statt das zu tun, was das Fleisch gerne möchte, was ich tue, ich das tue, was das Wort sagt. So kreuzigst du dein Fleisch. Nochmal zum Mitschreiben. Statt den Wünschen des Fleisches zu folgen, tust du, was das Wort Gottes sagt. So kreuzigt man sein Fleisch. Ich bin sicher, wenn ich rumgegangen wäre mit dem Mikrofon, hätte gesagt, definiere mal, wie du dein Fleisch kreuzest. Ihr hättet das alles gewusst, ganz klar. Aber wir müssen es auch tun. Wir müssen es auch tun. Und was sagt das Wort Gottes? Komm mit Dankbarkeit. So fang an zu danken. Ja, ich fühle mich nicht dankbar. Hey, ich rede nicht von deinen Gefühlen, ich rede von was du tust. Danke Gott. Sei dankbar. Bring Dankopfer. Danke Gott, dass er da ist, dass er dich lieb hat, dass er ein wunderbarer Vater ist, dass er sich über dich freut. Danke ihm, dass du Zugang hast zu ihm. Danke ihm, dass er wirkt in deinem Leben. Danke ihm, dass er Jesus gegeben hat. Danke ihm für die Segnungen, die schon gewesen sind, aber danke ihm auch dafür, dass du dieses Privileg hast, ihn kennenzulernen und dass du ihn lieben lernst. Danke ihm, danke ihm, danke ihm. Das Wort Gottes sagt, wir bahnen einen Weg, wenn wir Dankopfer bringen. Wir bahnen einen Weg, Psalm 50, 23. Wir bahnen einen Weg. Das siehst du in der Bibel. Bahnt einen Weg, macht Bahn. Wir müssen Bahn machen. So viele sitzen da und sagen, ja, wann kommt Gott jetzt endlich? Ja, wann baust du ihm eine Straße? Bau ihm eine Straße. Und warum so einen kleinen Maultierfahrt durchs Gebirge ihm bahnen? Warum nicht eine achtspurige Autobahn? Bahn einen Weg. Darum sagt Paulus, seid reichlich dankbar. Nicht nur in homöopathischen Dosen, sondern reichlich. Sei verschwenderisch, sei großzügig. Gebt und es wird euch gegeben, sagt das Wort Gottes. Gib Gott die Ehre, gib Gott dein Lobopfer. Und das Ding heißt Lobopfer, weil du spürst viele Male dabei, dass du ein Opfer bringst und dass das nicht so leicht ist. So, wenn du spürst, das ist gar nicht so leicht, dann weißt du, du bist auf dem richtigen Weg. Sei ermutigt. Wir bahnen einen Weg. Du bahnst einen Weg und Gott kommt so viel in dein Leben, wie du ihm einen Weg gebahnt hast. So jammer nicht und sag nicht, warum sind die alle gesegnet, nur ich sitze wieder auf dem Trockenen. Bahn einen Weg. Nimm dir Zeit. Bete Gott an. Heb deine Hände hoch, steh vor Gott, benutz deinen Körper, lächel ihn mal an, es tut dir gut. Ehre ihn, heb ihn hoch, liebe ihn. Wenn dir nichts mehr einfällt zu beten, dann fang an, das Wort zu beten. Bete das Wort Gottes, bete das Wort. Nimm Verheißungen, nimm Worte. Hosea sagt, lass uns umkehren zum Herrn. Bringt Worte mit, bringt Worte mit. Du musst Worte mitbringen. Du musst etwas mitbringen. Im Alten Testament heißt es, wenn sie gerufen waren, zu kommen vor Gottes Angesicht, kommt ja nicht mit leeren Händen. Kommt ja nicht mit leeren Händen. Wir müssen Gott etwas geben. Sagen wir, wieso? Ich habe ja nichts und er soll mir was geben. Gib ihm deine Zeit. Gib ihm deine Aufmerksamkeit. Erzähle mir nicht, du hast nichts. Du hast sehr viel Aufmerksamkeit und Zeit zu verschenken. Aber viele verschenken es den Götzen und sitzen Stunden und Stunden jeden Abend vor der Glotze und schenken es den Götzen und wundern sich, warum da kein Hunger entsteht. Oder warum der Hunger nach einem so schönen Wochenende so schnell wieder vorbei ist. So schnell wieder die Routine da ist. Wenn wir Gott wollen, müssen wir glauben. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er ein Belohner ist derer, die ihn suchen. Wir müssen glauben. Wir müssen glauben, dass er uns erfüllt, dass er unsere Quelle ist. Jeremia 2,13, mich die lebendige Quelle, verlassen Sie. Gott sagt, ich bin die lebendige Quelle, mich die lebendige Quelle, verlassen Sie und hauen sich rissige Zisternen, die doch kein Wasser geben. Statt von der frischen Quelle zu trinken, die einfach von alleine sprudelt und fließt, hauen die sich Zisternen. Das ist ein Bild für Menschen, die in Religion oder im Erfolg, im Beruf, in materiellen Dingen oder in Unterhaltung oder in irgendwelchen Dingen selber dafür sorgen wollen, dass ihre Seele gesättigt ist. Es ist mühsam, es kommt nie genug und es ist eigentlich ungenießbar. Es ist eigentlich ungenießbar. Mich, die lebendige Quelle, verlassen Sie. Gott ist die Quelle. Wir müssen glauben, dass er uns gibt, was wir brauchen. Minderwertigkeit wird nicht ausgefüllt mit Leistung und allen Menschen zu Willen sein und der Superdiener sein in der Gemeinde. Und so ein neutrales Leben führen, wo niemand anecken kann bei uns und wo wir allen gefallen. Und wo wir viele, viele Aufgaben übernehmen, damit wir immer wieder hören, was für ein toller Mensch wir sind und wie wir uns bemühen um die Gemeinschaft. Minderwertigkeit kann nur auf eine Art und Weise geheilt werden, dass ich erlebe, für meinen Vater bin ich wichtig. Es ist die einzige Art und Weise. Und das müssen wir nicht nur hören, das müssen wir fühlen. Fühlen. Du musst es fühlen. Ich werde das zum allerersten Mal, von meinem Hintergrund, von meiner Art, wie ich aufgezogen bin und wie ich gelebt habe, einfach, das war ein Riesenproblem für mich. Menschenfurcht und Minderwertigkeit. Das war eins meiner dicksten Probleme. Und als zum allerersten Mal ich das gespürt habe, nicht gehört habe, gespürt habe, dass ich für den Vater wertvoll bin, dass er darüber begeistert ist, dass er mich hat. Gott ist begeistert darüber, dass er mich hat. Vielleicht glaubst du das nicht, aber ich glaube das von ganzem Herzen, von ganzem Herzen. Und mir ist egal, was die anderen Leute darüber denken. Ich weiß, dass das so ist. Und ich genieße das. Und als das zum ersten Mal kam, das war so ein Wunder. Das war so eine gewaltige Sache. Er denkt, dass es eine gute Sache ist, dass ich zu seiner Familie gehöre, dass ich sein Sohn bin. Er freut sich über mich. Halleluja. Da kommt Heilung. Da kommt Heilung. Und weißt du, wie das zustande gekommen ist? Ich habe damals in dieser Zeit gelernt, er sandte sein Wort und heilte sie. Gott bringt Heilung durch sein Wort. Und in dem Wort ist alles, was ich brauche. Und ich muss nur an die Kraft des Lebens, die in dem Wort verborgen ist, herankommen. Jedes Wort Gottes ist voller Kraft. Aber weil wir so oberflächlich sind und einfach nur hören, aber es nicht tief hineinlassen in unser Herz, geht das meiste oder bleibt das meiste an Leben, an Kraft, an Ermutigung und Tröstung, was in dem Wort enthalten ist, ungenutzt. Und Gott hat mich gelehrt über sein Wort. Ich habe das aufgeschrieben in zwei kleinen Büchlein. Das eine heißt das Wort Gottes. Das könnt ihr da vorne noch besorgen. Da steht drin, was ist das Wort Gottes? Wie wirkt das Wort Gottes? Wie wendet man das Wort Gottes an? Und ein zweites habe ich leider nicht hier, könnt ihr euch aber im Internet runterladen. Das heißt der Segen des Nachsinnens über Gottes Wort. Gott hat ganz spezielle Anweisungen, wie man mit seinem Wort umgehen soll. Und wenn wir diese Anweisung nicht befolgen, wie ich das über 10 Jahre nicht getan habe, dann dürfen wir uns nicht beklagen. Wenn du das Handbuch nicht liest und befolgst, dann beklag dich bitte nicht beim Hersteller und sag, das Ding funktioniert ja überhaupt nicht. Sondern wird sagt, schon mal das Handbuch gelesen? Das wird er sagen. Kannst dir ein wunderschönes Auto kaufen. Ist ein Benziner, da füllst du Diesel rein oder umgekehrt. Und dann gehst du zurück und sagst, ja, tolles Auto. Sieht schick aus, aber leider, es fährt nicht. Und er wird sagen, schon mal das Handbuch gelesen? Was wird er sagen? Kennst du das auch? Manchmal, man ist mit Computersachen beschäftigt und das funktioniert alles nicht und man arbeitet da Stunden und Stunden und man ist völlig verzweifelt und irgendwann sagt man, jetzt habe ich alles ausprobiert, jetzt bleibt mir nur noch eins, ich muss jetzt ins Handbuch schauen. Kennst du das? Ihr Lieben, Gott hat uns sein Buch gegeben und er sagt, da ist drin, was du brauchst. Und da habe ich gesehen, wie Gott eigentlich will, dass ich mit seinem Wort umgehen soll. Nachsinnen, Zeit verbringen, das Wort auf mich wirken lassen. Und dann, als ich das verstanden habe, diese Kraft der Heilung wird nicht freigesetzt, wenn ich in der Predigt sitze, wird nicht freigesetzt, wenn ich schnell mal das Kalenderblatt abzupfe und in die Tasche stecke und sage, ja, nachher in der U-Bahn werde ich es nochmal lesen. Und das nennt man dann stille Zeit oder irgendwie sowas. Ja. Sondern ich nehme das Wort, ich schaue dahin, ich lese es, ich lasse es auf mich wirken, ich bringe es zu Gott, ich sage, das ist dein Versprechen, das ist deine Verheißung, das ist dein Wort und das ist wahr und ich werde das erleben, was da drin steht und dann wird mein Leben so und so verändert werden, wenn diese Dinge Realität werden. Wir nehmen das Wort, bringen es in die Gegenwart Gottes. Das ist das Bild für die Schaubrote, das Wort in der Gegenwart Gottes, das ist es. Das Wort muss zurückkommen zu Gott. Kein Wort wird kraftlos sein. Es muss zurückkommen zu Gott und es wird vollbringen, was es tun soll. Du bringst das Wort zurück in die Gegenwart Gottes. Und als ich diese Dinge gelernt hatte, habe ich gesagt, das probiere ich jetzt aus. Ich sage, was ist mein dickstes Ding? Minderwertigkeit, Ablehnung, Selbstablehnung. Ich musste nicht lange suchen. Was mein Problem ist, das wusste ich schon viele, viele Jahre, aber ich hatte keine Lösung dafür. Und dann habe ich gesagt, so, mit dem Dicksten fangen wir an. Und dann habe ich dieses Wort genommen. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das war das Wort. Und dieses Wort habe ich gelesen, gesprochen, gesagt, gebetet. Dafür gedankt und immer und immer und immer und immer wieder ausgesprochen. Wenn ich Amerikaner wäre, hätte ich gezählt, wie viele Male. Und dann hätte ich euch gesagt, beim 2000 Mal, dann hat es Klack gemacht. Aber ich habe es nicht gezählt, aber es war viel, 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 viele Male. Und immer wieder und über diesem Wort. Und ich habe das Wort gesprochen und habe den Heiligen Geist eingeladen. Der Geist macht lebendig. Die einzige Chance, das Leben aus dem Wort zu empfangen, ist Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und habe gesagt, komm, Heiliger Geist, zeig mir, mach mir die Augen auf, lass es mich erfahren, lass es mich spüren, lass diese Heilungskraft fließen. Und eines Tages, habe gar nicht damit gerechnet, habe ich dieses Wort wieder ausgesprochen. Und als ich zu dem letzten Teil kam, du bist mein. Und als ich das aussprach, hörte ich Gott sprechen aus meinem eigenen Mund. Dann sag, hä? Versuch nicht drüber nachzudenken, tu es. Ich hörte Gott sprechen, ich hörte den Vater und ich hörte nicht nur ihn, sondern ich hörte die Freude im Herzen des Vaters. Du bist mein! Gott ist begeistert darüber, mich zu haben. Er freut sich, mich zu haben. Und als ich vernahm und erlebte und spürte, Gott freut sich über diese Sache, dass ich zu ihm gehöre. Da floss Heilung. Da kam etwas in Gang. Und wenn einmal der Heilige Geist irgendein Wort aufgebohrt hat, du kannst immer wieder zu diesem Wort zurück. Und dieselbe Kraft, die du daraus schon gezogen hast, ist immer noch drin. Das Wort Gottes ist Lebenskraft. Und viele fahren auf platten Reifen, weil sie diese Kraft nicht kennen. Und weil sie hingehen und hinrennen und da und dort und da und der muss mal eine Prophetie haben über mich und der muss mir mal die Hände auflegen und in diese Supergemeinde muss ich mal gehen und so weiter. Und sie rennen von Event zu Event Und jeden Morgen sagt der Herr, wann kommst du? Wann kommst du? Ich warte auf dich. Aber wir sind zu beschäftigt, wir rennen hin und her. Und hoffen, irgendwo muss doch endlich mal ein vollmächtiger Mann sein, der mir die Hände auflegt und meine Probleme simsalabim sind dann irgendwie auf einmal weg, wundersamerweise. Endlich einmal hat sich Gott meiner erbarmt und endlich einmal hat Gott das Wunder getan, auf das ich schon Jahrzehnte warte. Das ist total heidnisches Denken. Gott sagt, sei fleißig. Sei du fleißig, suche mich, nahe dich zu mir und wenn du das tust, werde ich mich zu dir nahen. Das ist, was Gott sagt. Und dann tut sich eine Quelle auf und du lernst inmitten von Problemen ermutigt zu sein. Und du brauchst nicht mehr das gute Feedback der anderen. Und dir ist egal, wie müde die sind, wie lahm die sind, wie frustriert die sind, wie passiv die sind. Und ich habe das dann ausprobiert im Hauskreis und habe gewusst, die können ankommen, wie sie wollen. Die Atmosphäre bestimme ich. Lass mich nur ran ein paar Minuten. Die Atmosphäre bestimme ich, nicht sie. Früher habe ich mir gedacht, oh, die kommen mit langem Gesicht und wenn die mit langem Gesicht kommen, dann kriege ich auch ein langes Gesicht. Nein, wir haben etwas, was die anderen brauchen. Und wir haben genug davon, mehr als wir brauchen. Und wir lassen es fließen. Gott stärkt uns, Gott ist unsere Kraft, Gott ist unsere Quelle. Aber wir müssen an diese Quelle ran und müssen an dieser Quelle uns satt trinken. Das ist das Wesen von Glauben. Kommt zu mir und trinkt, sagt Jesus. Wie viele Gläubige kenne ich, wenn du sagst, trink doch, trink. Die schauen mich an und sagen, hä? Aber wie denn? Wie wäre es, wenn du mal Gott fragen würdest, lehre mich zu trinken? Jesus, du sagst, an dich zu glauben heißt, zu wissen, du bist die Quelle, zu wissen, wie man in deine Gegenwart kommt und zu trinken von dir. Lehre mich doch zu trinken. Das heißt, Erfahrung zu machen seines Trostes, seiner Liebe, seiner Geborgenheit, seiner Ermutigung und seiner Kraft. Wenn wir tun, was die Bibel sagt in unserer Zeit mit Gott, wird der Heilige Geist kommen. Wir werden erfüllt sein vom Heiligen Geist. Epheser 5. Werdet immer wieder voll Geistes. Ja, wie? Danken, Loblieder singen, geistliche Lieder singen, in Sprachen beten, in Sprachen singen. Das sind Dinge, die wir tun, um voll zu werden vom Heiligen Geist. Und zwar immer wieder. Ja, warum immer wieder? Weil im Laufe des Tages brauchst du deine Ration auf. Und dann musst du wieder nachtanken. Immer wieder sollen wir voll sein des Geistes. Und wenn wir tun, was die Bibel sagt, in unserer persönlichen Zeit mit Gott, werden wir gefüllt mit göttlicher Kraft, mit göttlicher Liebe, mit Inspiration, mit Ermutigung, mit Stärke. Und wir kommen dann aus unserer Zeit, wo wir unsere Verborgenheit hatten, unser Kämmerchen. Wir kommen da raus und sagen, okay, wo steht das Klavier? Verstehst du? Wir sind stark, wir sind ermutigt. Wenn du nicht ermutigt aus deiner Zeit mit Gott kommst, hast du irgendwas gemacht. Aber nicht, was die Bibel gesagt hat. David stärkte sich in dem Herrn. Lerne diese Kunst, dich zu stärken. Das, was du hier diese Tage an Gegenwart Gottes erlebt hast und viel, viel mehr kannst du zu Hause haben. Er wartet auf dich jeden Tag. Alles, was dran ist, ein bisschen Fleiß, ein bisschen Disziplin, Ordnung in dein Leben zu bringen und die Dinge richtig zu beginnen. Zuerst Gott und dann deine Arbeit. Gott kommt zuerst. Sag nicht, ah, ich muss so früh zur Arbeit. Ich versuche dann abends zu beten. Ja, versuch mal. Viel Spaß. Du wirst so müde sein, dass du bei deinem Beten einschläfst. Und wenn du nicht einschläfst, dann das Günstigste, was du schaffst, über all die Sachen, die am Tag schiefgelaufen sind, Buße zu tun. Und dann bist du wieder auf Stand Null. Aber wenn du morgens, bevor du in das Abenteuer Alltag gehst, dich füllst mit Gott, hast du Kraft und du kannst anders reagieren und du bist sensibel für den Heiligen Geist und du merkst, hier ist eine Gelegenheit und hier soll ich jetzt etwas sagen, hier werfe ich mal einen Köder aus und hier tue ich etwas für meinen Gott. Und jemand sagt, oh, mir geht's heute gar nicht gut, ich habe Rückenschmerz, und der Heilige sagt, bete, Hände auflegen. Und du bist so aufgebetet, du bist so in Kontakt mit Gott, dass du das wahrnimmst. Wenn du nicht aufgebetet bist, dann liegst du abends im Bett und sagst, ich glaube, ich hätte da mal beten sollen. Aber in der Situation kriegst du es überhaupt nicht mit. Aber wenn du fit bist und frisch bist und voll des Geistes, dann siehst du Dinge, dann nimmst du Dinge wahr, dann erkennst du etwas, dann siehst du Mangel, dann bekommst du Impulse. Dann denkst du, oh, ich sollte mal den anrufen, ich muss dem mal eine Postkarte schreiben, ich muss mal hier, ich muss mal da. Du kriegst Ideen von Gott und du gehst diesen Ideen nach und siehe da. Es fühlte sich an einfach nur wie eine Idee, wie ein Gedanke. Wie viele Mal habe ich das erlebt in meinem Büro, ich bin vor Gott, ich bete. Ja. Und ich denke, oh, ich sollte mal wieder diesen oder jenen Bruder anrufen. Und ich rufe ihn an und er sagt, dass du jetzt anrufst, das ist der Himmel. Das ist von Gott. Wenn du voll des Geistes bist, bist du geleitet vom Heiligen Geist. Und dann bist du zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und du kannst Gott erleben. Und du siehst, wie er dich gebraucht. Ich habe noch 2 Minuten. Oh, man könnte noch so viel mehr darüber sagen, über dieses Gott suchen. Aber das Prinzip ist, denke ich, klar geworden. Du fängst an, du kommst raus aus Passivität, du gehst Schritte, du tust, was Gott geboten hat, was du tun sollst, jeden Tag. Und du lässt dich nicht von Gefühlen der Lähmung und der Unlust abhalten, sondern du weißt, das ist nur mein Fleisch, aber da ist mein Geist da und der Geist will, es ist nur das Fleisch. Mein Geist ist begierig auf Gott. Mein Geist will Gott dienen, mein Geist will Gott gehorchen, mein Geist will Gott lieben. Viele Leute kennen nur ihr Fleisch, aber sie kennen nicht die neue Natur, die Gott in ihnen hineingelegt hat. Eine neue Natur, ein neuer Mensch, der nach Gott geschaffen ist. In deinem tiefsten Innern, was du wirklich bist, du willst Gott lieben, du willst Gott gehorchen, du willst ein reines Leben führen. Du willst Gott wohlgefällig sein. Du willst das Reich Gottes bauen. Sagt, wie kannst du das wissen über mich? Wenn das so wäre, dann wüsste ich das ja wohl. Manche Leute kennen nur ihr Fleisch. Und das Fleisch ist hässlich und ist in Feindschaft gegen Gott. Aber als wir von Neuem geboren worden sind, ist eine neue Schöpfung in uns entstanden. Und die ist nach Gott gemacht. Und der neue Mensch in dir will Gott gehorchen, will Gott lieben. Viele von euch haben noch nie über sich so gedacht. Eigentlich, ich will Gott gehorchen. Ihr prügelt euch, ihr schlagt euch, ihr versucht euch zu zwingen zum Gehorsam. Findet euch potthässlich, ablehnungswürdig. So kann man nicht leben. Kommt raus aus diesen Dingen, kommt in die Wahrheit. Die Wahrheit macht frei. Die Wahrheit motiviert. Gerade gestern hat mir jemand gesagt, er war im letzten Jahr auf eine Woche auf ein Seminar. Sagt, sein ganzes Leben hat sich umgekrempelt. Sein ganzes Leben ist anders. Und er hat Dinge gehört, die hat er noch nie in seinem Leben gehört. Und er fing an, das in Praxis umzusetzen. Er sagt, du glaubst nicht, was seitdem in meinem Leben passiert ist. Das sind keine Theorien, die ich hier erzähle. Es ist wirklich die Wahrheit. Seid gesegnet. Vater, ich danke dir, dass du uns das Wort des Lebens gibst, dass du nicht nur uns rufst zum Wachstum, sondern dass du uns sagst, wie Wachstum zustande kommt. Und wir können dich kennenlernen und wir können erfüllt werden und gesättigt werden und geborgen sein in dir und mehr bekommen, als wir für uns brauchen. Und wir werden ein Diener sein und Menschen dein Licht bringen. Und Menschen zeigen, du bist gut und vertrauenswürdig. So segne jeden, der hier jetzt war, der das auf CD hört. Segne jeden und motiviere und rufe du zu neuen Abenteuern mit dir. Halleluja. Amen. Amen, Amen, Amen. Halleluja.